SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Diesen Satz sagen wir bestimmt mehrmals am Tag, wenn wir im Internet was suchen. Du, ich google das mal eben. Das zeigt, welche Bedeutung die Suchmaschine hat. Google hat mit seinem Webbrowser und seinem Android-Betriebssystem ein Monopol. Aber, und das hat der zuständige Bundesrichter in Washington jetzt entschieden, Google muss nicht zerschlagen werden, so wie es die US-Regierung gefordert hatte. Google muss also seinen Webbrowser Chrome und das Betriebssystem Android nicht verkaufen. Einzelheiten zu dieser Entscheidung aus Washington von unserer USA-Korrespondentin Nina Barth.
Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, schrieb der Richter. Er hat aber auch entschieden, Google muss seine Daten künftig mit Konkurrenzunternehmen teilen und der Suchmaschinenbetreiber darf mit Geräteherstellern keine exklusiven Vereinbarungen mehr treffen, die Unternehmen dazu verpflichten, Google-Produkte vorzuinstallieren. Weltweit laufen die meisten Internetsuchen über die Google-Suchmaschine. Der Tech-Konzern hat Smartphone-Herstellern wie Apple und Samsung jährlich Milliarden Dollar bezahlt, damit diese Google auf ihren Webbrowsern als Standard-Suchmaschine voreinstellen. In der EU werden Nutzer ausdrücklich gefragt, welche Suchmaschine sie nutzen wollen. Das lehnte der Richter für die USA ab. Bereits im August vergangenen Jahres hatte er geurteilt, dass Google mit seiner Suchmaschine ein illegales Monopol betreibt. Das Justizministerium, damals noch unter Ex-Präsident Joe Biden, forderte die Abspaltung von Chrome und weitere Beschränkungen für Google. Es ist damit zu rechnen, dass Google gegen das Urteil Berufung einlegt. Damit könnte sich der Rechtsstreit noch weitere Jahre hinziehen.
Und noch ein Urteil aus den USA. Der Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles war illegal. Das hat ein Bundesrichter in Kalifornien entschieden und begründete das damit, dass US-Präsident Donald Trump seine gesetzlichen Befugnisse überschritten habe. Die US-Marine hat vor Venezuela ein Boot mit Drogen an Bord versenkt. US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, dass dabei 11 Menschen getötet wurden und hat sie als Terroristen bezeichnet. Der Angriff sei eine Warnung an alle, die auch nur daran denken, Drogen in die USA zu transportieren, so Trump. Mit einer großen Militärparade hat China an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Vor 80 Jahren hatte das mit Nazi-Deutschland verbündete Japan kapituliert und damit den Krieg beendet. Unter den Gästen bei der Militärparade in Peking waren auch der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. US-Präsident Donald Trump schrieb online, das Treffen sei eine Verschwörung gegen die USA. Bundesaußenminister Johann Wadephul von der CDU setzt seinen Indien-Besuch fort. Heute wird er sich in der Hauptstadt Neu-Delhi voraussichtlich mit Ministerpräsident Narendra Modi treffen. Gestern war Wadephul im Hightech-Zentrum Bengaluru, früher genannt Bangalore, auf der Suche nach Chancen für die Wirtschaft und vor allem nach Fachkräften. Dort sagte der CDU-Politiker:
Wir sind in einer Konkurrenz. Es ist nicht so, dass gut ausgebildete Fachkräfte automatisch nach Deutschland kommen. Es gibt eine grundsätzliche Bereitschaft, aber wir stehen im Wettbewerb. Es liegt auch an uns als Land, sie willkommen zu heißen, damit sie neben der Arbeit auch im Alltag schnell Fuß fassen.
Wadephul wird bei seiner Reise von Wirtschaftsvertretern begleitet. ChatGPT bekommt eine Kindersicherung. Das hat das KI-Unternehmen OpenAI angekündigt, das den Chatbot betreibt. Vergangene Woche hatten die Eltern eines 16-Jährigen das Unternehmen nach dem Suizid ihres Sohnes verklagt. Die Einzelheiten von Katharina Scheer.
Ihr Kind habe eine ungesunde Abhängigkeit von ChatGPT entwickelt, so der Vorwurf. Das KI-Programm soll ihrem Sohn geschrieben haben, er sei niemandem sein Überleben schuldig. Es soll ihm auch Hilfe beim Schreiben seines Abschiedsbriefs angeboten haben. Laut OpenAI können Eltern künftig kontrollieren, wie ChatGPT auf ihren Sohn oder ihre Tochter reagiert. Dafür bekommen sie im nächsten Monat die Möglichkeit, ihr Nutzerkonto mit dem ihres Kindes zu verknüpfen. Mütter und Väter würden dann auch von ChatGPT benachrichtigt, wenn die Software bei dem Kind anhand der Eingaben eine akute Notlage feststelle.
Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte, fordert ein Pflichtjahr für alle in Deutschland. Dies könnte militärisch, kulturell, sportlich oder ehrenamtlich geleistet werden, sagte der CDU-Politiker der Bild. Auch brauche die Bundeswehr dringend mehr Frauen. Die Koalition habe sich zwar bislang auf Freiwilligkeit beim Wehrdienst festgelegt, doch das könnte zu wenig sein, so der Wehrbeauftragte. Die Verkehrsunfallopferhilfe Deutschland fordert begleitetes Fahren schon ab 16 Jahren. Vorstand Peter Schlanstein hat der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, junge Menschen bräuchten mehr Zeit, um unter sicheren Bedingungen Fahrpraxis zu sammeln. Und in Schweden als positives Beispiel. Dort sei die Zahl der Unfälle mit jungen Menschen um rund 40% gesunken, nachdem das frühere begleitete Fahren erlaubt worden sei, so Schlanstein. Die Stadt Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz plant in einem Teil der Innenstadt eine Alkoholverbotszone. Nach Angaben des Ordnungsamtes könnte die Verordnung für das Gebiet um einen Supermarkt noch diese Woche in Kraft treten. SWR-Reporterin Ilona Hartmann berichtet.
Dieser Bereich hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Treffpunkt von Leuten entwickelt, die dort viel trinken und Drogen nehmen und dann gröhlen, Passanten anpöbeln und auch handgreiflich untereinander werden. Ordnungsdezernent Schlosser sagt jedenfalls, so geht es nicht weiter. Deshalb wurde eine Rechtsverordnung zu dem geplanten Alkoholverbot ausgearbeitet und die ist jetzt fertig. Schlosser sagt auch, wir wollen die Leute aber nicht einfach nur verdrängen. Streetworker würden auch weiterhin das Gespräch mit ihnen suchen, um die Gesamtsituation zu entschärfen.
Die deutsche Fußballliga hat Uli Hoeneß in Berlin mit einem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Ehrenvorsitzende des FC Bayern München habe sich um den deutschen Profifußball verdient gemacht. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Chris Berdrow.
Ehrengast der Veranstaltung war Bundeskanzler Merz. Er betonte in seiner Rede die Bedeutung des Fußballs für die Gesellschaft. Hoeneß selbst sagte, die Bundesliga müsse weiter ihren eigenen Weg gehen und Stärke zeigen. Der Weltmeister von 1974 und langjährige Bayern-Manager bezeichnete die hohen Summen, die aktuell auf dem Transfermarkt bewegt wurden, als Gaga. Die Bayern waren zuletzt bei zwei Wunschkandidaten an der Finanzkraft der englischen Premier League gescheitert. Nationalspieler Florian Wirtz wechselte zum FC Liverpool und Nick Woltemade zu Newcastle United. Die englischen Topclubs gaben mehr als 3,5 Milliarden Euro für Neuzugänge aus und stellten damit einen Rekord auf.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Geht wechselhaft los mit Wolken. Es kann immer mal wieder regnen. Am Nachmittag wird es freundlicher. Die größte Chance auf ein bisschen Sonne besteht am Bodensee in Oberschwaben sowie im Allgäu und in der Pfalz. Das Ganze bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 26 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Krebsvorsorge. Was schützt und hilft wirklich? Das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Es geht um die Vorsorge, also zum Beispiel um das Abtasten und die Mammographie als Schutz vor Brustkrebs oder die Darmspiegelung, um Darmkrebs rechtzeitig zu erkennen. Auch durch eine gesunde Ernährung kann man vorbeugen. Heute ist Impfen gegen Krebs das Thema, denn junge Menschen können sich zum Beispiel vor Gebärmutterhalskrebs und anderen Karzinomen im Genitalbereich durch eine Impfung schützen lassen. Diese sogenannte HPV-Impfung, das steht für Humanes Papillomavirus, wird von der STIKO, der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts für junge Mädchen und Jungen, empfohlen. Und trotz dieser Empfehlung ist die Impfquote erschreckend niedrig. Das hat auch die Krankenkasse Barmer in ihrem jährlich erscheinenden Arzneimittelreport festgestellt. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegt die Quote vollständig geimpfter junger Menschen bei rund 20%. Ich habe Ursula Marschall, leitende Medizinerin bei der Barmer, gefragt, warum sich so wenig junge Menschen gegen Gebärmutterhalskrebs impfen lassen.
Ja, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Wir haben speziell die nicht geimpften Jugendlichen auch danach gefragt. Viele haben gesagt, dass sie sich mit dem Thema schlicht noch nicht beschäftigt haben. Der Zusammenhang zwischen der HPV-Infektion und einer möglichen Krebserkrankung war ihnen gar nicht bekannt. Und neben diesen Informationslücken spielen natürlich auch die Angst vor Nebenwirkungen eine große Rolle.
Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, denn immerhin lässt man sich ja was in seinen Körper spritzen. Welche Nebenwirkungen könnten das denn sein, wenn man sich gegen eine HPV-Infektion impfen lässt?
Ja, wir unterscheiden verschiedene Reaktionen. Also das häufigste, was auftritt, sind diese sogenannten lokalen Reaktionen an der Einstichstelle. Also man merkt, dass da eine Rötung auftaucht. Manchmal ist es ein bisschen geschwollen. Auch Muskelschmerzen an dem Arm, wo geimpft worden ist, tritt auf. Bei Jugendlichen kommt noch ein bisschen was anderes dazu, weil die haben manchmal schlicht Stressreaktionen, sowas wie Schwindel oder schwarz vor Augen. Das hat nichts mit der Impfung zu tun, sondern einfach Jugendliche haben einfach Angst davor, deswegen reagiert das vegetative Nervensystem. Es können auch allergische Reaktionen auftauchen. Was man ganz deutlich sagen muss, das, was gerade im Internet, auch in Social Media kursiert, beispielsweise die HPV-Impfung kann zur Unfruchtbarkeit führen, das ist einfach falsch. Das ist nicht belegt, in Studien nicht belegt. Da haben ganz viele Wissenschaftler nachgeschaut. Es gibt einfach im Internet jede Menge Falschinformationen.
Also das ist, glaube ich, wichtig, das hier jetzt nochmal festzuhalten in diesem Gespräch. Eine HPV-Impfung ist nicht gefährlich.
Nein, definitiv nicht. Gehört mit zu den sichersten Impfungen.
Wichtig ist der vollständige Schutz vor einer HPV-Infektion. Und den hat man nur, wenn man sich zweimal impfen lässt. Nun kann es passieren, dass die zweite Impfung vergessen wird. Lässt sich das später nachholen?
Ja, es gibt eine Nachholimpfung speziell für das Alter so von 15 bis 17 Jahren. Ab dem Alter von 15 Jahren sind allerdings 3 Impfdosen für einen vollständigen Impfschutz notwendig. Aber jede Impfung zählt. Also daher sollte man auch auf jeden Fall mit seinem Arzt oder seiner Ärztin sprechen, auch wenn man eine Impfung verpennt hat.
Die Impfempfehlung zum Schutz vor Gebärmutterhalskrebs für Mädchen, die kam 2007, für Jungen aber erst 2018. Warum ist das so?
Ja, auch in der Medizin lernen wir dazu. Es war gar nicht so klar, dass sich auch Jungen oder junge Männer genauso wie Mädchen und Frauen mit dem HPV-Virus infizieren können. In Europa ist ungefähr einer von 5 männlichen Jugendlichen bzw. Männern ab 15 Jahren mit diesem Virus infiziert, der auch Krebs verursachen kann. Früher wussten wir nur vom Gebärmutterhalskrebs, aber auch Jungen und Männer können selber vom Krebs betroffen sein. Bei Jungen entsteht der Krebs dann im Mund- und Rachenbereich oder im Analbereich oder auch am Penis. Die HPV-Impfung unterstützt Jungen im Aufbau ihres eigenen Schutzes vor Krebs. Sie sind damit unabhängig auch von einem möglichen Gemeinschaftsschutz, den sie haben. Wenn ausreichend viele Mädchen geimpft sind, sind auch Jungen geschützt. Aber durch eine eigene Impfung können Jungen auch selber sich schützen.
Vielen Dank, Ursula Marscher, leitende Medizinerin bei der Barmer zum Impfen von Jungen und Mädchen gegen Gebärmutterhalskrebs. Krebsvorsorge, was schützt und hilft wirklich? Das ist unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9, da spreche ich dann mit Andrea Penzkofer. Sie leitet beim Krebsinformationsdienst das Wissensmanagement. Von ihr will ich wissen, wie sehr Informationen zu Früherkennung und Vorsorge im Kampf gegen den Krebs helfen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es ist wirklich viel los in der Bundespolitik. Fangen wir zeitlich gesehen vom Ende des Tages her an. Am Abend trifft sich der Koalitionsausschuss. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen über ihr Regierungsprogramm für die nächsten Monate beraten. Ganz oben auf der Themenliste die Sozialleistungen wie das Bürgergeld. Jim Bob Nikschas.
Knapp 5 Milliarden Euro will Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz beim Bürgergeld einsparen, kündigte er im Interview mit Sat.1 an. Aktuell liegen die Ausgaben bei knapp 50 Milliarden Euro pro Jahr. Wie es mit dem Sozialstaat insgesamt weitergehen soll, darüber diskutieren Union und SPD seit Wochen. Kanzler Merz hält das System auf Dauer für nicht mehr finanzierbar. SPD-Arbeitsministerin Baas hat das als Bullshit bezeichnet. Im Koalitionsausschuss werden die Spitzen von Union und SPD nun konkret darüber beraten, welche Gesetze sie in den kommenden Monaten auf den Weg bringen wollen. Die Reform des Bürgergelds war bereits angekündigt.
Koalitionsausschuss also heute Abend. Am Vormittag kommt das Bundeskabinett zusammen. Der Entwurf für ein abgeschwächtes Lieferkettengesetz soll beschlossen werden. Jan-Frederik Willems.
Arbeitsministerin Baas will heute ein Versprechen zum Bürokratieabbau umsetzen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz soll entschärft werden. Allerdings, die namensgebenden Sorgfaltspflichten sollen erhalten bleiben. Das heißt, deutsche Unternehmen müssen weiter dafür sorgen, dass zum Beispiel Kinderarbeit und Umweltverschmutzung keinen Platz in ihren Lieferketten haben. Es sollen aber nur schwere Verstöße bestraft werden und Berichtspflichten sollen abgeschafft werden. Damit soll die deutsche Wirtschaft jährlich rund 4 Millionen Euro sparen können.
Außerdem ist der Schutz der Meere vor den deutschen Küsten Thema im Bundeskabinett. Denn der Zustand von Nord- und Ostsee ist besorgniserregend schlecht. Es liegt ein Gesetzentwurf aus dem Umweltministerium vor. Der sieht vor, dass dort in ausgewiesenen Schutzgebieten in Nord- und Ostsee nicht mehr nach Öl und Gas gebohrt werden darf. Und die Bundesregierung will heute beschließen, dass die Stromsteuer für rund 600.000 industrienahe Unternehmen gesenkt wird. Auch private Verbraucher sollen entlastet werden durch niedrigere Stromnetzentgelte. Pascal Küpper.
Um die Entgelte zu senken, plant der Bund einen Zuschuss an die Netzbetreiber. 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds. Den Zuschuss will das Kabinett heute beschließen. Was das für private Haushalte bringt, hängt unter anderem davon ab, an welches regionale Verteilernetz sie angeschlossen sind. Auf Anfrage der Grünen heißt es vom Wirtschaftsministerium, dass private Verbraucherinnen und Verbraucher um bis zu 3 Cent pro Kilowattstunde Strom entlastet werden sollen. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD angekündigt, außerdem die Stromsteuer für alle zu senken. Davon sind sie aber erst einmal abgerückt.
Ich hab's gesagt, viel los heute in der Bundespolitik. Evi Seibert über Berlin Back to Work.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Vormittags könnte es ein größeres Hallo geben, wenn die Bundesminister und Ministerinnen wieder alle am Kabinettstisch sitzen. Einer hat dann nämlich eine neue Frisur. Umweltminister Carsten Schneider. Der hat sich in den Ferien mehr Haare zugelegt. Noch sieht das eher aus wie Modell halber Igel, aber zu einer Haartransplantation gehört Geduld. Die zarten Haarpflänzchen auf der Stirn müssen noch wachsen. Nicht mehr ganz so zart ist das Koalitionspflänzchen, das abends dann beim Abendessen beim Koalitionstreffen besprochen wird. In den Sommermonaten ging es ja schon mal hin und her zwischen der SPD und der Union. Stichwort Bullshit. Aber es gab auch Teambuilding-Treffen der Fraktionen und demnächst wollen alle gemeinsam auch nochmal grillen. Teamwork ist wichtig, denn es stehen große Entscheidungen an. Das Land braucht Reformen. Vorher gibt es aber erstmal nur Kommissionen für die Reformen. Diese Woche tritt fast jeden Tag eine neue die Arbeit an. Es sieht also eher nach einem Herbst der Kommissionen aus, als nach einem Herbst der Reformen, wie es der Kanzler versprochen hat. Dann hoffen wir also auf einen Winter der Entscheidungen.
Anmerkungen von Evi Seibert waren das. Für die Bauern hat die Erntezeit begonnen. Deshalb wird Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer von der CSU am Mittag die Erntebilanz für dieses Jahr vorstellen. Geerntet wird auch im Weinbau. Am Bodensee starten die ersten Winzer mit der Weinlese. An manchen Orten so früh wie noch nie. Karin Wehrheim.
Der warme Frühling habe dazu geführt, dass die Weinreben früher ausgetrieben haben und die Trauben jetzt schon geerntet werden können, so die Spitalkellerei Konstanz auf SWR-Anfrage. Das Weingut rechnet mit einer durchschnittlichen Erntemenge und einer guten Traubenqualität. Auch das Staatsweingut in Meersburg und das Weingut Seehaldenhof in Nonnenhorn am Bayerischen Bodensee fangen heute mit der Weinlese an. Zum frühen Erntestart beigetragen haben auch die Regenfälle der vergangenen Tage. Zu groß sei die Gefahr, dass die Trauben aufplatzen oder von Pilzen befallen werden. Zu den frühen Sorten gehört neben Müller-Thurgau auch Bacchus. Die Hauptlese beginnt dann Mitte September.
In der Schweiz vor einem Kantonsgericht in Zug wird von heute an eine Klimaklage gegen den Zementkonzern Holcim verhandelt. Geklagt haben 3 Männer und eine Frau aus Indonesien. Sie fordern Schadenersatz und eine finanzielle Unterstützung, um ihre Häuser und das Leben ihrer Familien vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Und zum Sport. Die 36 Clubs der Bundesliga und der zweiten Bundesliga kommen heute zur Generalversammlung der Deutschen Fußballliga zusammen. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung, die Wahlen für das Präsidium und den Aufsichtsrat der DFL. Und Basketball. Bei der Europameisterschaft bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes Gruppenspiel. Gegner ist heute Gastgeber Finnland. Armin Lehmann.
Viele große Basketballnationen hat es schon getroffen. Die Serben, die Litauer, die Letten und jetzt auch das deutsche Team. Ein wichtiger Spieler fällt verletzt aus. Johannes Vogtmann, Weltmeister vor 2 Jahren in Asien, muss am Knie operiert werden. Turnier aus für den langen Center. Das Team will nur noch enger zusammenrücken und kann damit schon im letzten Vorrundenspiel gegen Finnland anfangen. Mit 10 Punkten Differenz dürfen Dennis Schröder und Co. vermutlich sogar verlieren und wären immer noch Gruppensieger, was ihnen wahrscheinlich ein auf dem Papier leichteres Achtelfinale bescheren würde.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.